Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Weil die letzte Episode so schön war, widmen wir uns heute erneut einer ganzen Serie. Es geht um Kunst, Kultur und die Zukunft mit dem Netflix-Format namens Love, Death and Robots. Ausgabe Nummer 2 wurde vor kurzem ins Streaming-Angebot gespült und das nehmen wir zum Anlass, um uns das Projekt mit mittlerweile 26 Kurzfilmen etwas genauer anzusehen und um unsere Highlights in Form einer persönlichen Top 5 zu präsentieren. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Yes.
Und wie immer, auch wenn das Format heute mal wieder ein bisschen anders ist, starten wir mit mir gegenüber, virtuell zumindest.
Komm, leg los.
Der Chewbacca zu meinem Han Solo.
Next.
Und jetzt bin ich noch am Überlegen, mit wem ich starte, aber ich fange einfach an mit der Frodo.
Mhm.
Zu meinem Sam. Und ich belasse es heute bei 2, weil du hast gesagt, Ich soll das nicht so inflationär raushauen. Hallo Ronny.
Hallo Alex.
Herzlich willkommen.
Dankeschön für diese, wie immer, wundervolle und charmante Anmoderation. Wie viel hast du denn jetzt von deiner Excel-Tabelle gekillt? Von deinen Vorträgen?
Das geht die gar nichts an.
Von deinen Duos der Filmgeschichte. Wie er lachen muss.
Willst du, ja, na, weil ich weil du siehst, wie mir langsam die Excel-Zeilen ausgehen, meinst du? Ja, möglicherweise.
Aber schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
Definitiv. Wir wussten wieder nicht, worüber wir reden sollten, also mussten wir spontan neue Pläne machen.
Naja, also haben wir völlig professionell hier ein Special aus dem Boden gestampft.
Ach so, das war die Story, auf die wir uns geeinigt haben.
Yes.
Genau wie Ronny sagt, war es. Ja.
Genau. Mhm. Love, Death and Robots. Nächste Serie nach Invincible, über die wir quasi letzte Woche gesprochen haben. Da war es noch eine Review, heute ein Special. Warum eigentlich ein Special? Weil schwer greifbar, oder?
Ja, definitiv. Ist ja nicht wirklich keine klassische Review, weil wir ein Ranking machen. So ein bisschen wie die Specials, wenn wir über unsere
Das war der Vorwand. Sprechen. Sie passt irgendwie nicht in unser Grundgerüst hinein, diese Folge, dieses Format. Lass uns
doch nicht so richtig. Naja, und wie du gesagt hast, mit dem Release der zweiten Staffel jetzt am 14. Mai sind wir halt bei 26 Folgen. Wie willst du denn über alle 26 Folgen sprechen? Es funktioniert halt nicht.
Wir haben es versucht.
Außer wir machen Fünfteiler.
Ich wollte gerade sagen, wir haben es versucht. Guckt mal auf die Laufzeit. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Stunden und 26. Nee, haben wir nicht.
Ja, genau.
Das wäre doch mal ein Experiment, oder?
Ja, gut, dass sie den Snyder nicht gefragt haben, ob der auch eine Folge machen würde. Wir hatten ja schon, ich meine, die erste Staffel ist jetzt schon 2 Jahre zurück. Und das war, da gab es ja Insert schon, technisch gesehen, glaube ich, fast.
2019 kam das Ding, also da waren wir doch schon quasi am
Na klar, da waren wir schon groß, ne? Das, groß auf dem Kanal waren wir
da. Schon hier ordentlich steigen.
Nee, und das war ja immer wieder Thema bei uns, weil...
Weil gut.
Also wir haben den Trailer mega abgefeiert im Update, da kann ich mich daran erinnern. Waren auch beide mega geflasht von der ersten Staffel und es hat sich halt nie so ganz ergeben, weil, wie du gesagt hast, es nicht so ganz in unser Format gepasst hat. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir haben Invincible gestemmt bekommen. Es gibt eigentlich keine Entschuldigung mehr. Und wir haben irgendwie beide immer noch den Redebedarf und jetzt mit der zweiten Staffel der Kicker zu sagen, lass mal drüber sprechen.
Let's do it.
Ja. Weil wird ja sonst, werden ja nur noch mehr Folgen, früher oder später. Also es wird ja nicht besser,
das
die
stimmt.
Situation.
Ich guck mal hier in unser geheimes Notizbuch. 15.03.2019, da kam das Ding. Ja, also
richtig.
Da waren wir noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen.
Meine Ohren haben hier aufgehört, grün zu sein. Soll das vielleicht mal mit dem Waschen
probieren. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Salbe dagegen. und jetzt am 14.05., also vor fast schon 3 Wochen jetzt, oder gut 3 Wochen, kam die zweite Staffel. Beziehungsweise, sie versuchen ja immer nicht Staffel zu sagen, sondern Volumen Nummer 2. Quasi so das.
Ist ja auch okay, weil es ist ja keine Staffel, das ist ja eine Anthologie-Serie, wie man so schön sagt, weil die bauen ja nicht wirklich aufeinander auf, aber thematisch gibt der Titel Love, Death and Robots so ein bisschen
ein weniglich
ganz, ganz, ganz groben Rahmen vor.
Und ja. gleichzeitig auch nicht wirklich, ne? Sind wir mal ehrlich.
Der Rahmen ist eigentlich, der da mitkommt, ist, ich zitiere fast schon Tim Miller, fuck the kids. Es ist an Erwachsene gerichtet ja. und das ist die allergrößte Prämisse dieser Formates.
Ich musste gestehen, ich fühlte mich schon auch so ein bisschen, wahrscheinlich primär auch durch den Flug der Osiris, daran an die Animatrix erinnert. Diese Kurzfilmsammlung von der Matrix, die quasi, wo die einzige Limitierung eigentlich war,
stimmt, da
erweitert unser Universum ein bisschen mit Kontext. Und so ähnlich und doch ganz anders ist es ja hier auch ein bisschen, ne?
Stimmt, ja. Jetzt, ich hatte es schon wieder komplett verdrängt, ja, aber Animatrix ist ja auch so ein schönes Beispiel, was wir hier immer wieder.
Ja, na, weil es ein interessantes Experiment heranziehen. War, fand ich, das einen Mehrwert gebracht hat und das, wie gesagt, das Universum erweitert hat und du gleichzeitig aber so viele Animationsstile hattest, wo halt Künstler einfach mal ein bisschen sich austoben konnten und du es halt in so einem überschaubaren Rahmen von einem Kurzfilm machst, also weiß ich nicht, 5 bis 15 Minuten, sage ich jetzt mal, und es halt dann bei einem etwas kleineren Budget auch belassen kannst und wahrscheinlich auch bei kleineren Teams einfach. Und das ist ja hier im Prinzip der gleiche Ansatz, der gleiche Hebel, der gefahren wurde.
Ich gucke hier gerade nochmal nebenbei in die Notizen rein. Ich habe dir trotzdem zugehört, Alex.
Natürlich.
IMDb bescheinigt hier Love, Death and Robots eine 8,5 ja. von 113.000 quasi.
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, das IMDb unterscheidet nicht zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Das ist eine Gesamtwertung über alle Staffeln hinweg, ne?
Genau, da kann man nicht reingucken. Man kann höchstens in die einzelnen Episoden reingucken, was die dazu beigetragen haben.
Richtig. Aber Rotten Tomatoes unterscheidet.
Die unterscheiden, genau. Und da ist die zweite Staffel sogar besser weggekommen als die erste. Oder was heißt sogar besser? Also die Erwartungen waren ja schon hoch. Ne? Das ist ja dann immer schon eigentlich so ein Kicker, wo man sagt, na, ob es das schafft. Aber ich fand die Bewertung bei Rotten Tomatoes von der ersten Staffel gar nicht so gut. 77% von den Reviews, also von den
Kritikern.
Ne? Ja. Kritikern. Und 89% bei der zweiten Staffel jetzt. Und das spiegelt sich aber nicht bei den Zuschauern wieder, oder?
Überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Also die Zuschauer, 92% waren von der ersten Staffel überzeugt und nur 51 von der zweiten.
Das ist
also
und ungefähr gleich viele Abstimmungen aber bei beiden Staffeln schon. Also
richtig.
Es ist relativ vergleichbar oder gut vergleichbar.
Und das zog sich auch so ein bisschen durch die anderen Reviews, die ich gesehen habe, auch in meiner Social-Media-Bubble. Es wurde insgesamt gesagt, so ein bisschen der Tenor mehr Schein als Sein. Zweite Staffel ist schön anzusehen, gut gemacht, aber ihm fehlt so ein bisschen die erzählerische Tiefe der ersten Staffel. Und das rächt sich dann halt, glaube ich, bei den Zuschauerbewertungen ein bisschen. Aber ich finde tatsächlich, der Sprung von 92% Zufriedenheit auf 51% zur zweiten, das ist schon ein harter Sprung.
Mehr als ein Level.
Aber ich glaube trotzdem auch, wie du gesagt hast, ich glaube ein bisschen, das hängt mit der Erwartungshaltung zusammen.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Eindruck oder meine Fragestellung schon. Ist die Ratings und die Meinungen, die man jetzt so abkriegt über Staffel 2, so ein bisschen dessen geschuldet, dass einfach die Erwartungshaltung an Staffel 1 so hoch war und dass Staffel 2 vielleicht ein bisschen auch das eigene Opfer seiner eigenen Klasse ist von der ersten Staffel.
Ich kann schon mal, bevor wir jetzt hier die einzelnen Episoden wirklich auseinanderpflücken, wahrscheinlich schon mal das Fazit vorwegnehmen von meiner Seite. Die zweite Staffel ist wesentlich schwächer. Das liegt aber halt aus meiner Sicht einfach daran, dass die erste Staffel so unfassbar gut ist. Ich finde, das ist ein absoluter Meilenstein der Animationsfilmgeschichte oder der Filmgeschichte überhaupt. Von daher bin ich mit dem 8,5er IMDb-Rating d'accord. Damit landet die Serie nämlich in den Top 250 der besten Serien ever. Da gehört sie auch hin, aus meiner Sicht, weil es ein mutiges Experiment ist. Und ja, ich bin auch mit wahrscheinlich zu hohen Erwartungen in die zweite Staffel reingegangen und wurde auch massiv abgestraft. Optisch tolle Sachen dabei in der zweiten Staffel, aber überhaupt keinerlei, für mich zumindest, relevante erzählerische Tiefe, keine Pointe, die mich da dann danach noch drüber nachdenken lässt oder mir einen Grund gibt, nochmal zumindest im Kopf die Storys nochmal irgendwie abzugehen, nochmal zu reflektieren. Das fehlte für mich wirklich fast komplett. Und das ist schon krass. Jetzt muss man natürlich sagen, die Chance, dass die erste Staffel mit 18 Folgen,
das wollte ich gerade sagen,
bei dir irgendwas trifft, wo du sagst, das ist ja der Hammer. Und bei der zweiten Staffel mit nur 8. Die haben natürlich weniger Chancen zu treffen dann, ne, mit 8 Folgen.
Das hatten wir schon bei dem Trailer gesagt, wo die zweite Staffel, bleib mal bei der Staffel, wo die angekündigt wurde, dass natürlich, ja, wie du es eigentlich gesagt hast, dass natürlich wesentlich mehr dabei ist, was sich dann vielleicht hookt, mitnimmt. Und ich fand, die erste Staffel war eigentlich auch wie der erste Trailer damals zur ersten Staffel, einfach wie so ein Rausch.
Ja.
Weil du hast so ein unglaublich unglaublich breites Spektrum. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal zwei Beispiele. Ich habe nochmal so das ein bisschen so an mir, an meinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen. Du hast zum Beispiel so Sachen, so einen Kurzfilm hier, Sonny's Edge, der auch Richtung Fotorealismus geht, so explizite Sci-Fi-Monster-Action. Und dann hast du im Gegensatz dazu zum Beispiel Sima Blue, so ein philosophischer Kurzfilm über das Tun und Sein, auch handgezeichnet, also wirklich komplett 2D noch. Ja. Oder audiovisuell, da hast du sowas wie Lucky 13, was auch Richtung Fotorealismus geht, und daneben hast du dann irgendwie einen Kurzfilm, der danach kommt, wo es um den Joghurt geht, der die Weltherrschaft quasi übernimmt. Auch hochwertig gemacht, aber inhaltlich und auch von dem minimalistischen Animationsform, also wirklich so gegensätzlich und so ein bunter Misch. Das ist schon, ja, wie gesagt, ein recht breites Spektrum. Und du hast sogar noch echte Schauspieler dabei bei diesem Ice Age Kurzfilm. Das kommt ja auch noch dazu.
Auch das, wirklich, die auch alles Mix dabei.
Gibt's, ja. Alles.
Ja, ja. Und aber trotz allem muss ich sagen, dass müsste ich ein Gesamtrating machen von allen 26 Episoden, wo ja sich die Spreu vom Weizen wirklich trennen würde. Und es ist ja das so letzte Endes, was wir gemacht haben. Wenn du so wirklich alle 26 runterschreibst, was ich gemacht habe, da landen die 8 Folgen der zweiten Staffel relativ weit hinten, bis auf ein paar Ausreißer. Das heißt, insgesamt ist aus meiner Sicht die erste Staffel trotz allem in einer anderen Klasse. Also da ist auch einfach in der Breite, wie du so angedeutet hast, die Qualität trotz allem unglaublich hoch. Und die bleibt die ist so dicht in diesen 18 Folgen, das habe ich selten gesehen, finde ich.
Dann bin ich mal auf deine Top 5 gespannt. Lass uns doch noch kurz vorher gucken, weil das finde ich nämlich auch gar nicht so uninteressant. Also wer eigentlich dahinter steckt letzten Endes und einer oder der führende Kopf.
Du hast es ja schon angeteasert, Tim Miller.
Ist Tim Miller, ja. Also ich glaube, in den letzten Jahren bekannt geworden, hat Regie geführt und so auch mit seinem Animationsstudio viel oder hat Deadpool umgesetzt 2016. War dann mit seinem Animationsstudio Blur Studios auch an ganz vielen Computerspielen, so Cutscenes dran, hat aber auch bei großen Hollywood-Produktionen wie Terminator Dark Fate die Effekte mit beigesteuert.
Ja, oder bei Sonic inklusive Redesign.
Stimmt, da waren sie auch mit dabei und ist dann irgendwie mit David Fincher zusammengekommen und die sind dann quasi an Netflix herangetreten und haben gesagt, hey, das wäre doch mal was Cooles. Wir hatten da schon so mal eine Idee, so anthologiemäßig sowas weiterzuerzählen im Sci-Fi-Spektrum für Erwachsene.
Also eigentlich sollte es ja wie heißt denn? Heavy-Metal-Streifen werden.
Heavy-Metal, ja.
Ne?
Schwermetall.
Also. Naja, also es gibt ja dieses, wie hieß es denn? Da gab es auch ein Computerspiel, oder? Heavy Metal Fuck?
Ja, das kam, glaube ich, danach erst. Das war ja, genau, ich glaube, das war schon ein Film. Auch so ein Story umfassender Film.
Und da ging es, glaube ich, um so einen Pitch in die Richtung, ne? Vielleicht haben sie sogar irgendwelche Teaser gemacht, Trailer, Hype-Trailer, vielleicht wahrscheinlich computeranimiert. Und daraus ist ja dann so ein bisschen dieser Ansatz entstanden, dann machen wir halt Love, Death and Robots.
Führen das, glaube ich, aber alles nur mal ein bisschen mal 100, weil es geht ja dann schon, also wirklich, wie gesagt, wir haben es gerade angerissen, in so ein mega breites Spektrum rein. Und was ich auch ganz interessant fand, ich kannte halt Tim Miller und Blur Studios schon.
Die Blur Studios.
Das war so zum Jahrtausendwechsel, ne? wo es anfing, dass plötzlich jemand, auf Diskette nicht, ich glaube, da haben wir schon so mit CDs gedealt, da wo dann jemand so Kurzfilme hatte und so lustige Videos, was du heute nicht mehr im Arsch anguckst auf YouTube. Und dann kamen halt schon die Blur Studios und haben so Filme wie, wie ist denn das? Rockfish zum Beispiel. Haben sie jetzt mittlerweile auch endlich mal auf Vimeo gestellt. Kamen dann so kleine Kurzfilme raus, die ich damals halt richtig, richtig gut fand. Aus heutiger Sicht natürlich halt schon mega der Zahn der Zeit dran genagt. Klar. Aber die sind schon lange im Business seit Mitte der 90er Jahre. Und was sie mittlerweile machen, das ist schon groß.
Also da brauchen sie sich vor den Giganten nicht verstecken, ne? Und es ist ja letzten Endes trotzdem ein eher kleineres Studio noch.
Ich habe gar nicht nachgeguckt, bei diesen kleinen Studios, auch bei den anderen Produktionsstudios, die hier mit beteiligt waren, da reden wir ja trotzdem dann von, was weiß ich, 100, 150 Leuten teilweise, ne? Also es sind ja trotzdem halt große Buden mit den Freelancern vielleicht noch hinten dran und den Hilfsfirmen, wo sie dann drehen oder wo sie
aber meistens
das ist schon massiv.
Haben die ja keinen eigenen Output, sage ich mal, sondern sind eher so ein Rädchengetriebe und zuständig für eben Teile der Postproduktionskette für große AAA Hollywood-Streifen, ne?
Genau. Fand ich ganz interessant. Und auch die vielen anderen Produktionsstudios, die wir noch auf der Liste haben, komme ich gleich in meinen Top 5 noch dazu. Viele halt, die aus diesem Bereich kommen, die so Cutscenes machen für Videospiele oder Intros oder irgendwas halt, was oder so Trailer für Videospiele, irgendwie Far Cry, das neueste Far Cry-Spiel etc. pp. Also die haben dann meistens auch schon irgendwie natürlich auch Erfahrung, was das angeht.
Ja, und was ich noch ganz interessant fand, deswegen habe ich es hiermit erwähnt, die Nummer hat 5 Emmys gewonnen. Da muss man jetzt dazu sagen, nicht nominiert, hier in dem Fall waren nicht die Serie oder diese Anthologieserie als solche nominiert, sondern wirklich einzelne Kurzfilme, ne? Zum Beispiel The Witness.
Ah, hast du es rausgesucht? Weil ich habe es gar nicht mehr notiert, welches genau war.
Nicht, nee, ich habe jetzt auch nicht alle Gewinner rausgesucht, aber The Witness zum Beispiel hat einen Emmy gewonnen. Und das fand ich halt insofern interessant, als dass es halt ungewöhnlich ist, solche Kandidaten einfach bei den Emmys zu haben.
Ja. Ne? Ja.
Schon spannend aus meiner Sicht. Und aber trotzdem halt, deswegen hier erwähnt, die Anerkennung in den bei den Awards durchaus da gewesen, vorhanden gewesen.
Ja, und bei den Fans sowieso. Vor allem, was glaube ich, das kann man halt sagen, Staffel 1 angeht, da ist, glaube ich, der Tenor immer positiv. Und Staffel 2 müssen wir auch mal schauen, was bei uns in den Top 5 oder eben nicht drin gelandet ist. Wollen wir sonst mal rübergehen oder?
Lass uns doch mal rübergehen. Nimm sie in die Hand und nimm sie mit. Dann gehen wir einmal drüber, ja.
Wer will denn anfangen? Wer müsste denn wieder als Letztes seinen Platz 1 vortragen?
Oh Gott.
Ist mir eigentlich egal.
Ich habe die ja beim letzten Mal ins Messer laufen lassen, ne? Und habe ja dann so einfach gesagt, na dann, weiß ich nicht. Und dann war ich, glaube ich, der Letzte oder du, ich weiß es nicht mehr. Aber ich.
Mir ist egal.
Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest.
Na komm, dann schieß mal los. Also, wir fangen an hier mit den Top 5 und Alex schießt mal mit seinem ersten Beitrag hier los.
Ja, super, super unpopulär, glaube ich, die Meinung. Ich fange mit meinem Platz 5 an. Mit Staffel 1, Helping Hand.
Ja.
Warum?
Da geht es um die Astronautin, die da von ihrer Raumkapsel quasi weggeschleudert wird und dann irgendwie
ganz genau,
zurückfinden muss.
Ganz genau. Und sich da, ja, ihr wird einfach sehr, sehr kreativ, nachdem sie weggeschleudert wurde, um ihr Leben zu retten einfach.
Sollen wir noch kurz anmerken, dass wir es versuchen, spoilerfrei zu machen? Oder dass wir spoilerfrei machen?
Wir können es probieren, ja. Also ist ja meistens der Standard, außer wir erwähnen es explizit, so wie bei der letzten Invincible Review. Genau. Ja, Helping Hand, warum?
Warum?
Die Quintessenz ist von, da versagt direkt die Stimme vor Aufregung.
Da geht das wieder los.
Da haben wir es wieder.
Hol dir mal ein Teechen.
Weil so ein bisschen so wie gesagt, die Quintessenz ist von, was ein Kurzfilm sein soll, aus meiner Sicht. Kleine, kurze Laufzeit, dann dieses bisschen Kammerspiel, was natürlich Quatsch ist, aber du hast letzten Endes einen Protagonisten. Das Setting ist der Weltraum, ja, vermutlich aufwendig in Real Life, aber letzten Endes passiert halt nicht wirklich viel. Handlung ist auch überschaubar und es gibt einen Kicker, einen großen Twist zum Ende hin und lässt dich quasi so ein bisschen nachdenklich zurück. Berührt dich aber trotzdem innerhalb von den kurzen Momenten, ist ein sehr, 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 sehr intim. Und das sind für mich genau, finde ich, die Elemente, die für mich das Medium Kurzfilm total spannend machen.
Mhm.
Und deswegen hat mich Helping Hand mega gecatcht, mega abgeholt. Ich habe total mitgefiebert. Ist ja auch von der Laufzeit, glaube ich, tatsächlich eher, gehört damit zu den kürzesten.
Das wollte ich gerade sagen, auch sehr intensiv. Nicht nur intim, sondern sehr intensiv wird das Ding ja auch.
Genau, also sowohl als auch, ne? Klar. Und also ich musste, ich will keine Spoiler senden, aber es gibt Szenen, da musste ich wirklich, also da reicht es nicht wegzugucken, da musst du eigentlich auch irgendwie die Ohren zuhalten, weil auch das Sounddesign ist einfach
sehr
heftig
gut gemacht, ja.
Und dann auf dem Niveau, auf dem es produziert wurde, also das ist ja auch wieder so ein Vertreter vom fast fotorealistischen 3D-Rendering.
Sieht's auch halt, da Schauspielerin gescannt.
Genau, sieht einfach brachial aus. Und all das, was ich gesagt habe, kommt halt hier für mich super genial zusammen, ist sehr, hat mir sehr imponiert, weil es, wie gesagt, vom Scale klein gehalten ist und trotzdem halt eine eindrucksvolle Geschichte letzten Endes erzählt. Und das ist halt für mich, wie gesagt, wenn du das, was Kurzfilm ausmacht, einkochst, dann bleibt sowas wie Helping Hand übrig. Und deswegen bei mir in Top 5.
Finde ich nicht schlecht, habe ich auch. Also ich, ohne mal einen Schritt zurück zu machen, ich dachte so, coole Idee, lass mal Top 5 machen mit Love, Death and Robots. Und dann habe ich angefangen und dachte, das ist eigentlich eine doofe Idee.
Das ist mies, ne?
Eigentlich ist es auch wieder
straft die anderen ab, ne? Da sind wir wieder bei der Qualitätsdichte. Ja,
ja. Das ist schon ein bisschen das Problem auf jeden Fall.
Ah, ich sehe gerade den Hut, den Ronny hat, wo er wahrscheinlich irgendwie mindestens 10 Zettel drin hat, wo er jetzt spontan einziehen wird.
Es ist tatsächlich ein bisschen aus dem Bauch raus gewesen und es ist natürlich schon zu einem Großteil halt auch einfach subjektiv.
Willkommen in meiner Welt, aus der Bauchwelt. Aus dem Bauch.
Und ich gehe mit deiner Meinung d'accord, dachte auch so, eigentlich ist es für einen Kurzfilm mit richtig geil, Lauflänge, so dieser intensive Moment, weil es ist so eine kleine Erzählung mit eigentlich wiegst du dich gerade in Sicherheit und dann plötzlich auf Messerschneide und dann kommt alles zusammen und du fieberst einfach mit.
Ja.
Hat es bei mir aber nicht in die Top 5 geschafft, sondern ich habe mein Bauch hat ein bisschen was anderes gesagt. Bei mir auf Platz 5, glaube ich deswegen, weil es auch der erste ist, der bei mir damals in Netflix in den 4 verschiedenen Varianten, die es ja gab bei der ersten Staffel, ist das der erste, der bei mir, glaube ich, anlief. Und nach wie vor einer meiner Favoriten ist Free Robot.
Jo, okay.
Kann man sich, glaube ich, drüber streiten, kommt von den Blow Studios. Mhm. Witzigerweise, die Geschichte ist eine Vorlage von John Skalski. Der hat zum Beispiel von den Geschichten auch beigesteuert in der ersten Staffel When the Yogurt Took Over und Correct. Alternate Histories. Also da haben sie sich gut bedient in seinem Sci-Fi-Kurzgeschichtenkatalog. Mhm. Und ich gucke mir das immer wieder gerne an. Ich hatte
du bist letztes so, erst wieder so einfach zu haben.
Ist krass,
Cat-Content wird direkt in die Top 5 gewotet.
Und das sowieso. Aber ich habe auch, wenn ich mal jemanden getroffen habe, der kannte es nicht, habe ich gesagt, komm, Free Robots, machen wir an. Und dann, wenn du da nicht gehookt bist, machen wir noch ein, zwei andere. Und dann ist aber Malz und Hopfen verloren, wenn du da nicht in bist.
Du, Free Robots, bevor du noch dein Plädoyer weiterhältst, bei mir auch ganz knapp nicht in die Top 5 geschafft. Ist, glaube ich, hier auf der 7, wenn ich das so richtig sehe. Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass das mit der Durchnummerierung eh undankbar ist ein bisschen.
Ja, es ist sehr.
Aber auch da trifft so ein bisschen das Gleiche zu, was ich gerade schon gesagt habe, auch bei Helping Hand.
Dass es für einen Kurzfilm passt.
Ja, die Story kommt super raus, ist super rausgearbeitet. Die Pointe, die sie rüberbringen wollen, auf unglaublich kurzweilige Art und Weise und wie sie die Stimmen gecastet haben, das ist ja der eigentliche Hammer und wie die das Skript rüberbringen, das ist es halt, was für mich der absolute Kicker ist, der das richtig dolle gut macht, die Nummer.
Ja, genau. Und dann sind das halt so drei Roboter, die ja die Hauptrollen spielen, die quasi auf Touri-Reise sind durch die Postapokalypse, also höchstwahrscheinlich auf der Erde, wird einem ja so nahe gebracht. Mhm. Aber auch schon, wie es anfängt, ne? Du denkst, oh ja, das ist ziemlich dunkel jetzt, so eine Terminator-Hommage, ne? Und dann wird es aber mit einem Handwisch, bist du plötzlich in so einer Art Satire.
Das ist schon ganz schön düstere Satire, die da betrieben wird, muss man schon sagen.
Ja.
Muss man schlucken.
Und aber wie du es gesagt hast, dieser Cast, wie sie drei Roboter miteinander interagieren, dann kriegst du noch, Twist würde ich jetzt nicht sagen, aber dann kommt am Ende noch quasi so ein
kleiner Drive mit so einem Augenzwinkern, wo du denkst, das ist lustig irgendwie schon, ja.
Dann für alle Fans von Chris Parnell, der ja, den viele wahrscheinlich stimmlich kennen von Rick and Morty oder von Archer.
Von Archer, ja.
Die werden auch nochmal gut abgeholt und als Kurzfilm funktioniert das. Ich glaube, so als Feature würde es sicherlich nicht funktionieren, denn auch hier sieht man ja schon, du hast so eine Abhandlung von Szenen, das sind eher so fast schon Sketch-Vorlagen. Mhm. Aber spaßiges Trio, mit dem man sicherlich mehr machen kann und ich könnte es mir halt super als so eine Miniserie irgendwie,
Spin-off vorstellen. Ich hatte auch überlegt, es bräuchte eigentlich ein Three Robot Spin-off, kurze Episoden, thematisch in sich geschlossen, ohne einen roten Faden. Ich glaube, die Welt, diese Postapokalypse würde jede Menge ulkige Momente hergeben, wenn du da kreatives Schreiberteam dran setzt. Wäre durchaus Potenzial da gewesen, war auch mein erster Gedanke. Davon von den Kollegen, von den drei Robotern würde ich gerne mehr sehen.
Free Robots bei mir auf Platz 5.
Fast eigentlich wie ein Pitch.
Fast schon, ja, kann man sagen. Aber das ist ja oft so bei Kurzgeschichten,
das
oder?
Ist das auch nicht das letzte Mal, dass ich vermutlich das Wort Pitch verwende heute.
Okay, na dann mach mal weiter.
Achso, ich bin dran, ja. Ja, jetzt wird's schon schwierig, das war schon bitter, ne? Da musste ich hier schon
sondieren.
Mit mir selbst stark ins Gericht gehen hier, als ich die Top 4 hier hin und her geschoben habe. Und ich glaube tatsächlich, die Top 4 sind bei mir alle. Selbst wenn ich die jetzt random durchwürfeln würde, wäre es so ein ist okay.
Einfach.
Suits.
Suits.
Yes. Story, ja, ist überschaubar, aber es geht um Riesenroboter, so ein bisschen Kaiju-Action, fast schon, kann man ja schon sagen eigentlich, ne?
Ja.
Starship Troopers trifft Kaiju-Action, geht halt um Farmer in der Zukunft so ein bisschen und da tun sich auf einmal Portale auf und die werden von Monstern angegriffen und müssen sich wehren und die haben überraschenderweise Riesenroboter mit unanständig viel Feuerkraft zur Verfügung, um genau das zu tun. Und
also
auch
Max Warrior.
Ja, so ein bisschen Mac Warrior Style, richtig. Farmer, aber Mac Warrior.
Richtig.
Und da war es halt auch so ein, die Handlung ist natürlich überschaubar, aber sie brechen es halt runter auf die Basics. In dem Fall Überleben. Familie ist wichtig, Freundschaft ist wichtig, die Werte kommen super gut raus. Die Action ist unglaublich geil inszeniert, auch hier Schweißausbrüche, mega mitgefiebert, weil die Inszenierung so gut ist, audiovisuell nochmal ein ganz eigener Stil. Geht so ein bisschen, würde ich fast sagen, Richtung vielleicht Into the Spider-Verse mit diesem.
Ja, das war auch mein allererster Gedanke damals.
Ne? Hier
auch vom Look generell.
Vom Look generell, genau. Auch dieses bunte, stilisierte, ne? Aber hat dadurch was komplett Eigenes bekommen, fand ich. Auch hier, ähnlich wie bei Three Robots, ein Twist am Ende. Jetzt nicht wirklich ein Twist, aber so ein, okay, nett. Und auch da saß ich da und dachte mir, definitiv möchte ich mehr von diesen Figuren sehen, von der Welt sehen, von den Umständen, wie sind die dahin gekommen. Ich brauche mehr Kontext. Und wenn auch hier, muss ich sagen, wenn das ein Kurzfilm schafft, alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Und deswegen ist Suits in den Top 5, nenne ich jetzt einfach mal. Technisch gesehen die 4, aber es ist in den Top 5.
Ähnlich wie bei dir, und damit mache ich den Shortcut, das ist meine Platz 2,
Suits. Nice,
hab ich
guter
so
Mann,
weit,
guter
so,
Mann.
So weit hochgeradet. Und witzigerweise ist es ja ein Beitrag direkt aus Tim Millers Blur Studios.
Yes.
Und Suits ist für mich einer der Kurzfilme aus der ersten Staffel, der, wenn ich an Love, Death and Robots zurückgedacht habe, dann war das immer der bei mir am dicksten irgendwie hängen geblieben ist. Ah. Ich meine, klar muss man sagen, dick, bunt, laut, prinzipiell irgendwie uramerikanisch in der Darstellung.
Ja, ja.
Alleine vom Grundsetup, ne? Waffen, Pharma,
Nee, schon richtig.
Karo Hemd, die ganzen Klischees, die da so
ein
bisschen
abgefrühstückt. Ja, ich habe ein USA-Bingo gerade.
Ja, genau, sowas. Ne? Große Attitüde, noch größere Knarren, ne? Ist ja auch so das Hauptthema. Die Action ist überdreht, aber es ist unterhaltsam gemacht, wie du schon gesagt hast. Es ist gleichzeitig dramatisch, leicht düster, aber dennoch spricht es durch den Look und wie es insgesamt dann wieder abschließt, doch auch ein breites Publikum an. Und deshalb
glaube ich
auch,
sagen,
dass das echt gut funktionieren kann. Ne?
Er kriegt mega gut die Kurve, ne? Weil du denkst, es ist gerade super am Kippen. Die Story gibt es halt auch her. Ne? So ein bisschen diesen Drei-Akte-Struktur ist schon durchaus vorhanden. Mhm. Ne? Aber sie fangen das halt super wieder ein, dass es nicht ganz zu dick wird und passt dann halt unterm Strich, pegelt sich dann thematisch so sehr angenehm wegzugucken ein. Dann doch.
Ja, und ich bin auch der Meinung, auch ohne diesen kleinen Twist oder wenn man es halt ein bisschen umschreibt, für mich kann das, glaube ich, auch gut als Feature-Film funktionieren.
Du, Feature-Film 90
Minuten,
als auch
zwei
Serie.
Stunden, why not? Ich muss ja auch ein bisschen an Edge of Tomorrow denken halt. Mit diesen Max und was da so passiert, da gab es schon so ein paar Parallelen, wo ich denke, so schiebt es doch einfach mal in ein anderes Setting und dann sind wir doch schon fast ungefähr da. Daher kann ich mir gut vorstellen, Suits bei mir auf Platz 2. Aber wir waren gerade bei deiner Platz 4.
War meine 4, richtig. Und deswegen muss als nächstes deine 4 kommen.
Meine Platz 4. Und das ist auch ein Film, der mir am meisten hängen geblieben ist, wenn ich an Love, Death and Robots zurückgedacht habe. Und zwar ist das Lucky 13.
Oh, okay. Schön.
Auf Platz 4. Und von einem ganz großen Studio sogar, nämlich von Sony Pictures Imageworks. Mhm. Zuletzt haben die zum Beispiel unter anderem die Visual Effects für Spider-Man Far From Home gemacht. Und die haben, glaube ich, gefühlt überall ihre Finger in den großen Blockbustern drin. Ja. Und ich fand für mich auch, ich habe mir echt 10 Minuten vor der Sendung nochmal reingezogen, nochmal wirklich sicher zu gehen und um meine Erinnerungen so ein bisschen aufzufrischen. Für mich sticht er immer noch so ein bisschen aus der Staffel auch mit noch heraus.
Okay.
Zum einen vom Setting, klar, es gibt viele so Space-Sci-Fi-Sachen, aber vor allem auch wegen der fotorealistischen Darstellung, Umsetzung.
Ja.
Und das wäre für mich einer der ersten Kurzfilme, weil, wie gesagt, ich bin sonst nicht bei diesen Animationsstudios so tief drin, was die gerade aktuell machen können für die Computerspiele oder Intros von irgendwelchen Sachen. Und da war ich, wo ich es erst mal gesehen habe, dachte ich echt so, ist das jetzt irgendwie Compositing mit einem Schauspieler oder ist es gescannt und komplett animiert? Ich kann es teilweise nicht mehr auseinanderhalten.
Ja, wenn das verschwimmt,
Das fand ich schon hart. Dann dachte ich schon, krass, was heute Stand 2019 möglich war. Das fand ich krass. Und Samira Wiley, die hier die Hauptrolle spielt, hat es, glaube ich, auch, es gibt so ein paar Making-ofs, richtig gut transportieren können. Mhm. Ich kannte sie vorher nur aus The Handmaid's Tale, hat aber, glaube ich, komplett in Orange is the New Black mitgespielt. Um es kurz abzuschließen, der Look extrem stark, groß, wuchtig. Für die 15 oder ich glaube 15 Minuten ist es einfach bombastisch. Also wenn du da das Heimkino mal testen willst, perfektes Ausgangsmaterial. Mhm. Audiovisuell lehnt man sich natürlich an bekannte vielleicht Actionfilme an, aber es ist geil gemacht und es ist halt super unterhaltsam. Es ist eine süße kleine Geschichte auch, die erzählt wird.
Ja.
Und ist in sich geschlossen, funktioniert es sehr gut. Deshalb auch eher Platz 4, weil ich habe es so ein bisschen aus der Perspektive bewertet, dass ich nicht denke, dass das halt für einen Feature-Film wäre. Aber als Kurzfilm, so wie er jetzt hier da steht, ist es einfach eine runde, geile Sache. Und deshalb gucke ich mir den auch gerne irgendwann nochmal an.
Bin ich d'accord. Ich habe tatsächlich, bei mir hat das nicht in die Top 5 geschafft.
Na, guck an.
Aber ich, gebe dir da komplett recht. Also audiovisuell absolut spektakulär, was technisch wirklich möglich ist. Und was ich gerade bei Lucky 13 so krass fand, ist, dass sie sich von der Story selber in den 15 Minuten zu erzählen, was sie erzählen, nämlich wie das Raumschiff zu der Reputation kam, wie es die Reputation ändert, dieses Show, Don't Tell, immer wieder diese Situation auch visuell zu präsentieren. Das ist ja dann, du könntest das natürlich auch alles erzählen, ne? Aber sie haben sich entschieden, nein, weißt du was, wir zeigen denen die Szene und die Szene und die Szene. Mhm. Und das ist ja zusätzlich, ja. Das ist ja unglaublich aufwendig, aber es macht halt, finde ich, die Backstory und insgesamt diese 15 Minuten unglaublich dick und schon irgendwie auch prall gefüllt mit relativ viel Inhalt, auch wenn die Story an sich natürlich überschaubar ist. Aber halt zu sagen, wir könnten das jetzt kurz so erklären den Leuten oder wir zeigen denen da die ganzen Sequenzen, um, ich sag mal, diese Reputation besser rauszuarbeiten, zu sagen, ja, machen wir. So, wahrscheinlich hat irgendjemand Bock drauf, genau das zu tun und deswegen ist es halt hier eingeflossen. Und wie du schon gesagt hast, auch wieder nette Story am Ende, rund das Ding aus meiner Sicht, aber, und das hatten wir jetzt zum Thema Pitch oder Serie oder Spin-off, das passt so. Das ist genau das Format gewesen, das du brauchst, um genau diese Geschichte zu erzählen und von daher absolut runde Sache.
Wo wäre es denn in deinem Rating gelandet? Außerhalb der Top 10. 5. 10. Naja, gut.
Ja gut, Top von 26. 10. Von 26, komm, Top 10.
Immerhin.
Ja.
Mach doch mal weiter mit deiner Top 3.
Oh ja. Ich habe das Gefühl, wir haben ein straffes Tempo, aber...
Ein Zahlenwirrwarr.
Ja, ist ein bisschen ein Zahlenwirrwarr. Platz 3 ist bei mir The Secret War.
Aus Ungarn.
Aus Ungarn. Worum geht's? So ein bisschen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann es spielt, in der Vergangenheit oder in einer apokalyptischen Zukunft. Irgendwas dazwischen scheint in Russland
Rote Armee
angesiedelt zu sein. Rote Armee existiert noch, muss sich aber statt gegen Nazis, gegen Außerirdische durchsetzen, die durch ein Hellboy-eskes Portal gekommen sind.
Dämonen sind es, glaube ich.
Dämonen, ja. Aber ich fand, das hatte harte Hellboy-Vibes, diese ganze Sequenz, die sie da kurz anteasern. Aber der war für mich, wo ich sage, was ihr hier gerade abfackelt, rein audiovisuell, das ist quasi auf dem dicksten Hollywood-Niveau, weil es sind nicht, das ist nicht wie bei Helping Hands. Ich bin im Weltraum und ich habe eine auf Hochglanz animierte Figur, sondern es ist, weißt du, was wir machen? Wir haben ein Team von 20 Leuten, die gegen irgendwie 200 Aliens kämpfen. Dagegen ist ja selbst oder noch krasser.
Welt, die halt komplett entworfen wird. Einmal auf dem Eis.
Und dann nicht stilisiert wie bei Suits, wo der Scope ähnlich ist, aber fast auch trotzdem ein bisschen kleiner. Sondern ja, auf Fotorealismus basiert.
Kompletto, ja.
Ja, und dann hast du halt auch noch so Sachen, als ob es nicht schwer genug wäre, Menschen zu animieren oder Aliens, wo man keine Referenz hat. Lass uns doch mal noch ein Pferd reinpacken oder so. Alles, ja. Und wenn du dich dem Fotorealismus stellst, und das ist der Grund, warum wir es immer noch erkennen so schnell, ist, dass wir Referenzen haben, wie wir wissen ja, wie es auszusehen hätte.
Das ist nämlich der Vorteil so ein bisschen, Lucky 13 oder jetzt in der zweiten Staffel war es The Life Hutch oder was auch immer, Aquila Rift oder was es immer so gab. Du bist im Space, ne? Du bist auf kargen, felsigen Planeten mit glänzenden Raumanzügen, wo du denkst, habe ich keine Ahnung, wie das aussieht. Aber wenn du durch die Tundra mit Pferden und lauter Birken im Vordergrund, dann weißt du, wie das aussieht und erkennst du, was halt unecht wirkt oder eben nicht.
Und natürlich erkennt man auch hier immer noch ein bisschen, dass es computeranimiert ist, aber das ist schon...
Mimik vor allem, fand ich.
Ja, in der Mimik, genau. Aber für den Scope, den sie sich ja selbst gewählt haben und wie sie die Action auch inszenieren und dieses, ich nenne es jetzt so einfach mal, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dieses 300-Thema.
Schon, ja.
Und hier muss ich sagen, ich sage einfach mal wieder Pitch. Weil das ist auch eine spannende Welt, muss ich gestehen. Tatsächlich. Ja. Das geht so ein bisschen, wenn man die Metro-Bücher gelesen hat, da gibt es ja jetzt auch die Spielableger, Metro 2033, 2034, russischer Autor. Das geht in eine ähnliche Richtung, nur wahrscheinlich 50 Jahre später. Aber das sind spannende Settings, finde ich. Und von daher, mich hat es einfach mega umgehauen. Mich hat es auch hier mega gecatcht. Diese Welt, diese Figuren, wie die da darin klarkommen, wie rauszukriegen, wie die Regeln sind dieser Welt. Wann die spielt, was die Umstände waren und dann fängt ja das Kopfkino an und das war bei Secret War gerade bei mir extrem, dieses, okay, was könnte denn passiert sein, damit das dazu gekommen ist und dann hast du ja dann teilweise Props in der Welt verteilt, Requisiten, abgestürzte Flugzeuge oder sonst irgendwas und du überlegst dir, okay, interessant. Yes. Und dann kriegst du so immer ein paar Brocken rübergeworfen von dem Kurzfilm und musst dir das dann da zusammenreimen und das gepaart mit geiler Alien-Action hat mir mega Spaß gemacht.
Dämonen, Alex, Dämonen.
Die kommen aus Portalen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Dämonen sind, aber ja.
Soll ich mal eben reinpeitschen, um beim Pferdeschaukeln zu bleiben? Du gängelst mich ein bisschen mit meinen Plätzen, denn The Secret War ist bei mir so ein Sleeper gewesen und hat sich bei mir auf Platz 1 geschummelt.
Wow.
Ja, ja, ich muss es direkt vorziehen, bevor wir jetzt doppelt drüber reden. Ich habe den einmal gesehen, dann war der bei mir immer in der Schublade. Ich dachte immer so, der war cool, aber war auch so cool. Und dann habe ich ihn letztens mal angeguckt und dachte so, audiovisuell ist es der Hammer. Also was die Kollegen hier aus Budapest, Digic Pictures, vorsichtig beim Aussprechen, das ist schon krass. Und was sich halt angenehm abhebt, ich habe es gerade eben gesagt, kein Space Sci-Fi, sondern es hebt sich ab mit einem osteuropäischen historischen Bezug. Du bist in einer kargen, rauen Winterlandschaft, kombiniert mit so einer Dämoneninvasion.
Danke.
Und dank dieser realistischen Nähe habe ich einen viel stärkeren Bezug aufgebaut, weil es auch so realitätsnah wirkt. Und so dieser Kult und Beschwörung, das wird nur kurz angerissen, bevor man da vielleicht zu stark irgendwie rauskommt. Hey, audiovisuelle Inszenierung, wie gesagt, ist Hammer. Mega detaillierte Darstellung, Mimik, vielleicht nicht 100% State of the Art, vor allem heutzutage nicht so. Aber diese Pferde, diese Tiere, diese Flora und Fauna ist halt einfach mega. Und das on top mit so einer tragischen Heldengeschichte, da dachte ich dann so beim zweiten und dritten Mal gucken, nee, das ist für mich so eigentlich noch mehr so dieses fetteste Gesamtpaket, was es für mich insgesamt in dem Format und vor allem in der ersten Staffel gehabt hat. Und deshalb hat es für mich so nach dem Bauchgefühl hat es das für mich auf Platz 1 geschoben.
Du, kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir sind die oberen Plätze alle so ein bisschen synonym. ja, Secret War, ganz, ganz großartig.
Das heißt, was hast du gerade? Platz 3? Und dann bin ich damit, habe ich gesagt, das ist mein Platz 1. Da muss ich jetzt Platz 3 nachliefern.
Richtig, und dann hast du ja, glaube ich, keine mehr, weil du schon über die 1 und 2 gesprochen hast, oder?
Dann habe ich keine Filme mehr. Höchstens du willst nochmal Platz 2 nachschieben oder soll ich halt einfach mal lostreten?
Ich war ja bei meiner 3. Wenn du eine 3 hast, dann haust du raus.
Na komm, dann mache ich es halt noch. Dann rede ich einfach weiter. Und zwar bei mir, da habe ich auch ein bisschen mit mir gehadert, habe dann aber viel Objektives auch reingeholt. Und zwar mein Vertreter aus quasi Staffel 2, und zwar Snow in the Desert.
Damn.
Das ist auch eine der Folgen, die noch mit am besten nach Pop Squad von der zweiten Staffel am besten bewertet wurde von den Fans.
Ja.
Ist auch von Unit Image, kommt aus Frankreich, so heißt das Animationsstudio. Die haben aus der ersten Staffel Beyond the Aquila Rift gemacht. Wie ihr jetzt schon rausgehört habt, wenn ihr Holmes-mäßig unterwegs war, ist bei mir nicht in den Top 5. Komplett die gleichen Regisseure, insgesamt 4 an der Zahl wie bei Aquila Rift. Und auch ähnlich wie hier viele Einstellungen, also eigentlich alles Richtung Fotorealismus, wo du aber, und da hatte ich jetzt wirklich die allergrößten Probleme, wo ich wirklich angehalten habe und zu mir selbst gesagt habe, ich erkenne es nicht mehr, ob es Schauspieler oder ob es animiert ist. Ist es irgendwie reingefilmt? Ist es wirklich animiert? Ich dachte einfach nur so, wow, das ist krass. Dann siehst du irgendwann in einem Lichtspiel nochmal, okay, jetzt war der Mundwinkel vielleicht doch nicht so ganz, wie ich es kenne, aber es war von der Mimik und Gestik war es schon. War es in diesem Falle schon absolut State of the Art. Was es bei mir aber zum Beispiel über Aquila Rift hebt, was ja bei vielen der Liebling so ist, vor allem auch Staffel 1, es bewegt sich weniger für mich so in so bekannten Sci-Fi-Mustern. Diese verborgene Welt, was die so erzählt wird, angerissen wird, die wirkt für mich direkt ein bisschen größer. Hat er auch so Mandalorian-Vibes so ein bisschen gerade.
Definitiv Mandalorian-Vibes oder generell das Star Wars-Universum. Ich meine, du hast ja sogar eine Cantina-Szene, sind wir mal ehrlich.
Ja. Also hast du auch so Western-Einschläge fast schon, oder muss man ja so sagen. Und dann fand ich, das war ja bei vielen so die Kritik an der ersten Staffel, dass so ein bisschen das Frauenbild und sexualisierte Gewalt so ein bisschen verharmlost wird oder herangezogen wird als Stilmittel, so ein bisschen plump. Und das fand ich bei Aquila Rift, fand ich es auch so ein bisschen plump. Ich bleib mal dabei. Hier gab es auch eine Liebesszene, war aber wesentlich eleganter gelöst, fand ich. Und die Basis, die Grundaussage, dass sich hier zwei gleichgelagerte Schicksale getroffen und zueinander gefunden haben. Das fand ich einfach schöner, fand ich die Erzählung ein bisschen schlüssiger auch für mich. Und auch trotz dem kleinen Twist, der quasi so die Erzählung eigentlich offen lässt, kann ich mir gut als abendfüllenden Spielfilm vorstellen.
Ja, oder
Snow in the Desert, Platz 3.
Oder die 40 Minuten Mando-Staffel.
Oh,
so, also würde für mich genauso funktionieren. Die Welt aus meiner Sicht gibt es auf jeden Fall her, würde ich mal behaupten. Bei mir nicht in den Top Ich müsste gucken, weil es mich tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht genau, so ein bisschen schon ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat einfach. Also es wirkte fast wie, nicht einfach wie, ich lasse euch jetzt mit dem Cliffhanger hängen, um euch zum Nachdenken anzuregen, sondern wie, wir erzählen das irgendwie ein anderen Mal fertig oder wir setzen es fort. Und da gucke ich jetzt vielleicht auch Richtung Love, Death, Robots Staffel 3 in 2022. Da hatte ich Schwierigkeiten, einfach direkt zu verorten, was die Message ist, die sie rüberbringen wollen.
Es wird nicht komplett abgeschlossen.
In ja, dem Sinne, es wird nicht, du? Genau, es wird ja. nicht so, also für mich zumindest. Und dann habe ich immer ein bisschen Probleme, da so im Kopf mental den Haken dahinter zu kriegen. Und dann bleibe ich da in so einer Dauerschleife hängen und denke mir, habe ich jetzt irgendwas vercheckt, was sie mir sagen wollen? Liegt es jetzt an mir oder stolper ich einfach darüber, dass es nicht sauber zu Ende erzählt wurde? Und ich bleibe dabei, dass ich das Gefühl habe, dass das da der Fall ist. Ansonsten
ist es auch, ja.
Gebe ich dir recht, ich fand auch hier wieder, ähnlich wie bei Lucky 13, unheimlich dick, was storymäßig erzählt wird. Mit dem bisschen Background, das du zu den Figuren kriegst, wird eine unglaublich durchdachte, sehr dreidimensionale Welt rübergebracht, obwohl du gar nicht viel davon siehst, die aber auch Bock auf mehr macht.
Definitiv.
Das fand ich ganz stark. Wenn du dir so viel Gedanken über das Worldbuilding machst, funktioniert es halt dann unglaublich gut, wenn du da Figuren reinsetzt. Und das hat die halt extrem dreidimensional gemacht für mich.
Genau, das fand ich nämlich auch. Das hat für mich besser funktioniert, wie gesagt, als bei Aquila Rift. Weil ich dachte so, ja, okay, Sci-Fi ist der Ding. Aber mal gucken, vielleicht taucht er ja nochmal auf.
Möglicherweise. Mein Platz 2, Aquila Rift.
Was für eine Überleitung.
Als ich das erste Mal gesehen habe, Beyond the Aquila Rift, war es so, und ich habe das Gefühl, ich schaue den Final Fantasy Film, den es damals gegeben hat. Die Mächte in dir. Der hat ja damals auch neue Maßstäbe gesetzt ein bisschen und in die Richtung ging das hier, fand ich auch.
Wie geil wir den damals fanden im Kino, ne?
Wie geil wir den fanden.
Was soll da noch kommen, ne?
Ja.
Was soll da grafisch noch kommen?
Na gut, es war halt einer der ersten, der wirklich die Challenge akzeptiert hat, zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mit echten Menschen. Ja, man sieht das bestimmt, aber wir wachsen ja sonst nicht, ne? Und hier, muss ich sagen, war das so ein Punkt, wo ich mir dachte, wenn ein kleineres Team das hinkriegt, sehr beeindruckend. Ich fand halt das Sci-Fi-Setting hier extrem geil. Es hatte gerade mit diesen Portalen, wo sie sich da durchschießen, um schneller längere Strecken zurückzulegen. Es hatte so ein paar Mass Effect-Vibes für mich. Das ist damals auch auf sehr fruchtbarem Boden gefallen für mich einfach. Von daher fühlte ich mich in dieser Welt direkt gut aufgehoben, hatte das Gefühl, ich erwähne ja immer wieder gerne die Spielregeln der Welt, wie das funktioniert, fühlte mich da relativ schnell abgeholt und angekommen und habe mich tatsächlich, muss ich einfach auch gestehen, ich habe auch nicht groß drüber nachgedacht, das liegt aber auch daran, dass ich noch keine große Erwartungshaltung hatte, was diese Kurzfilme für eine Qualität haben, was sie mit mir machen können. Mich hat halt das Gacha von Beyond the Aquila Rift komplett gekriegt. Also ich habe mich von diesem Twist am Ende halt auch sehr erfolgreich komplett hinters Licht führen lassen.
Okay.
Und deswegen ist er bei mir, wie du es gesagt hast, so krass hängen geblieben, dass ich halt relativ schnell an den denke, wenn ich an Love, Death, Robots denke. Und ich habe natürlich auch die Kritik mitbekommen bezüglich Sexualisierung und so weiter. Aber, und ich muss versuchen, das ist jetzt hier ein bisschen tricky mit dem Nicht-Spoilern, aber wenn ich versuche, mir Lebewesen fügig zu machen, dann würde ich es auch mit den simpleren Basic-Gelüsten oder Needs versuchen, abzuholen und einzutüten. Und deswegen wunderte mich das nicht. Und ich muss gestehen, und da redet man nicht so oft drüber, das war das erste Mal in einem Animationsfilm, dass ich eine komplett durchinszenierte Sexszene gesehen habe, die auch nicht zurückgehalten hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch dieses Tabu, das man vielleicht versuchen wollte, loszuwerden. Und ich meine, die Serie heißt nun mal Love, Death and Robots. Und na klar, hast du auch Titten und Ärsche in anderen Kurzfilmen hier von Love, Death and Robots. Ich fand es halt einfach nur krass, dass sie gesagt haben, wir probieren das jetzt, wir machen das. Wir versuchen es auch irgendwie einigermaßen ästhetisch noch hinzukriegen. Besonders ästhetisch ist jetzt nicht geworden, ist jetzt nicht wie bei Hannibal oder so.
Es ist, das war halt auch so ein bisschen meins, wo ich mit den Kritikerstimmen so ein bisschen d'accord gehen kann. Es war halt so, ich fand, wie gesagt, ein bisschen plump. Es war so ein Mittel zum Zweck, um zu sagen, ah ja, okay, jetzt hat er es doch irgendwie geschafft, um dann den Twist wahrscheinlich auch halt einfach ein bisschen größer zu machen.
Genau, und ich habe,
das fand ich auch geil.
Ich bleib dabei, dass die, glaube ich, gesagt haben, wir wollen das mal probieren, das zu animieren, wir müssen das jetzt irgendwie in das Skript verwursten. Mag sein, aber es hat für mich halt, wie gesagt, trotzdem, trotz allem erstmal funktioniert, über die animalische Seite des Menschen zu kommen, um dann dadurch quasi an das Ziel zu kommen, was der Twist ist, letzten Endes. Und wie gesagt, der hat mich halt durchaus erfolgreich schockiert auf mehreren Ebenen. Es ist nicht einfach nämlich nur diese Tatsache als solche, die passiert, sondern dann auch, wie gesagt, ich gehe nicht so sehr ins Detail, dass am Ende der Reset-Knopf nochmal gedrückt wird. Das ist schon alles in Summe einfach ein saugeiler Twist und das ist halt genau, was ich
fand auch, dass es
ja guten Kurzfilm.
Ich fand auch, dass das stark.
Ja.
Jetzt hör doch mal auf zu reden.
Na gut.
Nee, ich fand es ja auch stark gemacht. Und das, wie man hier quasi Sexszenen dargestellt hat, ist ja nicht komplett irgendwie fehl oder blöd, sondern das zählt generell so ein bisschen in die erste Staffel mit rein. Für mich war es dann so ein bisschen, ich hole es auch immer wieder gerne raus, so ein bisschen Event Horizon mäßig, wo ich dachte so, ah ja, okay.
100%.
Irgendwie so die Richtung, ja.
Ein sehr guter Film übrigens.
Ich war auch überrascht, dachte dann aber so, ja, ist so ein bisschen Shyamalan-mäßig, ne? Jetzt habe ich den Twist.
Natürlich
und
ist
damit
es
ist der Film
super,
komplett
super,
abgehakt.
Super on the nose und funktioniert halt auch genau einmal. Aber es hat halt für mich gut funktioniert und es war halt, glaube ich, tatsächlich die, ich weiß gar nicht, was ich für einen Rundown hatte von der ersten Staffel. Es war, glaube ich, direkt der vierte oder so. Und es war halt so
was habe ich gerade gesehen,
ja, zum Geier.
Dann ist es, glaube ich, der vierte, ja. Da kommt der Sunny's Edge und noch irgendwas und dann kommt relativ schnell der schon, ja.
Genau. Ja, und von daher würde ich direkt weiterziehen, wenn das für dich okay ist.
Ich habe den Titel ja gerade genannt. Schieß los.
Sonny's Edge. Reines Bauchgefühl ist super, glaube ich. Es ist bei gar nicht so vielen so gut angekommen.
Ich muss eben schnell meine Wetten abschließen.
Erste also Episode, die ich davon angemacht habe, keine Erwartungen gehabt nach diesem super abgewichsten, eineminütigen Ecstasy-Zusammenschnitt. Ja, von dieser ersten Staffel. Und dann starten wir halt mit Sonny's Edge und es ist halt einfach so ein unglaublicher Schlag. Also das ist der Rausch, von dem du gesprochen hast. Den habe ich da erfahren, als ich das gesehen habe. Animation auf allerhöchstem Niveau, aber stilisiert genug, dass du dich eben nicht mit so ganz Fotorealismus rumschlagen musst, aus meiner Sicht. Aber irgendwie gleichzeitig doch, aber nicht so richtig.
Ja, es ist gewollt, glaube ich, aber ich will aber nicht sagen, dass es nicht gekonnt ist, sondern es war einfach, ich weiß es nicht, es war einfach so, wie es war, oder?
Dann natürlich werden stereotype Figuren eingeführt, aber das ist halt gemacht, damit du die Welt schnell verstehst, glaube ich, aber es sind ganz viele Details im Hintergrund in den Set-Dressings, wo du versuchst rauszukriegen, was abgeht und dass sie dann da in so einer Arena sind, wo sie die Monster gegeneinander kämpfen lassen. Riesenmonster, okay, mein Ding, ja, ich bin ein einfacher Mann.
A Simple Man, ja.
Ja,
aber auch von Blur Studios, um es kurz noch anzufügen.
Danke, ja. Aber geil gemacht, auch die Actionsequenzen richtig gut, um dann halt ein bisschen tonal zu shiften, ein bisschen die Figuren dreidimensionaler zu machen, ein bisschen mit Trauma-Aufarbeitung umzugehen, mit der Rolle der Frau im Allgemeinen eigentlich, was ich auch ganz, ganz, ganz schön fand, so, weil wir ja in so einer Nahzukunftsszenario da arbeiten. Mit einem Twist am Ende tatsächlich, den ich so in dieser Explizität nicht habe kommen sehen. Und deswegen für mich das absolute Einnorden war. Und diese erschütternde Wahrheit, was Love, Death and Robots ist. In dieser ersten Folge.
Kann.
Es hat mich, oder sein kann, ja. Das war krass. Das war so ein, okay, was haben wir jetzt hier gerade bitte angemacht? Das ist die erste von was, 18 Folgen? Was soll denn jetzt heute Abend noch passieren, so nach dem Motto? Und deswegen ist Sonny's Edge das Erste, woran ich denke, wenn ich Love, Death, Robots denke. Und es hat mich einfach mega gehuckt. Es ist, es hat Love, es hat Death, es hat ja, Robots nicht so wirklich, aber irgendwie so ein bisschen Technologie hat es dann doch schon. Den kann ich mir immer wieder angucken.
Habe ich mir in der Vorbereitung natürlich auch nochmal gegeben. Ich habe mir fast alle nochmal reingezogen.
Ich habe mir alle nochmal reingezogen.
Und animationstechnisch, gerade was halt so Mimik angeht, auch da von den Blur Studios, nicht komplett zum Beispiel da, können sie nicht komplett anschließen, was die Jungs hier aus Frankreich geliefert haben.
Bin mir auch nicht sicher, ob das der Anspruch war tatsächlich, gerade hier mit
diesem. Nee, vielleicht auch nicht. Also hier beim Drowned Giant jetzt in der zweiten Staffel gehen sie ja auch nicht komplett in diese Richtung, muss man ja
genau,
sagen.
Genau, da ist immer noch so ein bisschen, finde ich, so eine Art Direction zu erkennen, wo sie mit den Figuren hinwollen.
Schon.
Menschen-like, aber nicht.
Ich fand es auch sehr gut. Ich fand auch den Stil sehr witzig. Dieses Cyberpunk-mäßige.
Mega.
Dann aber auch, ja, man kann es mit Cyberpunk eigentlich ganz gut.
Ja, das ist sehr schön, ja.
So zusammenbringen und beschreiben, das mit den Kaijus, wie sie es umgesetzt haben, fand ich stark. Optisch war es halt richtig gut. Mir waren halt die Charaktere tatsächlich ein bisschen einfach zu sehr
zu Klischee. Abziehbilder. Ja, definitiv. Bisschen, kann ich verstehen.
Ja.
Deswegen hätte ich hier gesagt, dass Sonny's Edge war für mich tatsächlich nicht nur vielleicht eine erste Folge, sondern wirklich eher so ein Pitch von einer Story, die man auch länger erzählen könnte. Und da rede ich nicht unbedingt von Film, da rede ich wirklich eher von potenziell Serie. Ich glaube, da könnte das gut funktionieren.
Ja, ich hätte bloß Angst, dass es dann ein bisschen aus dem Ruder läuft und man immer halt so Kaiju-Kloppe sieht, so als Hauptaufhänger. Du weißt ja, dass so diese Story von den Menschen oder von den Hauptcharakteren eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen gerät.
Na, das Kaiju-Gekloppe ist halt so ein bisschen dann der Katalysator, das Mittel zum Zweck, was halt nett aussieht.
Ich kann funktionieren, klar, auf jeden Fall. Deine Platz 1
ja, war das. Was auch immer das bedeutet.
Ja, also das, was dir am meisten hängen geblieben ist. Wie gesagt, bei mir war es eher so ein Sleeper. The Secret Wars bei mir auf Platz 1.
Genau. Nee, ja, und Sonny's Edge, wie du gesagt hast, das ist reines aus dem Bauch, emotional, weil erste Folge und einfach mega einen Eindruck hinterlassen.
Rein wie so viele auch bei mir, ja. Ja. Ich habe ja auch gesagt, Suits ist auch was, Lucky 13, das sind halt die Sachen auf Free Robots. Mit zuerst gesehen am heftigsten so kleben geblieben. Mhm. Und bei mir war jetzt wenigstens ein Beitrag aus der zweiten Staffel dabei, bei dir hat es gar keiner geschafft.
Da sehe ich nicht, nee. Und wenn, dann wäre es auch eher noch Pop Squad gewesen.
Eher noch Pop Squad, okay. Ja. Der hat mich nämlich eher weniger gehuckt, weil den fand ich auch so ein bisschen rausgerissen, nicht abgeschlossen. Der hat für mich nicht so
funktioniert. 100% d'accord. Gleiche Problematik aus meiner Sicht. Mhm. Nolan North da, aber als Sprecher rausgehört und für gut befunden. und auch hier fand ich die Welt mit diesen Altered Carbon Anleihen ein bisschen.
Okay.
Ne, durchaus. Fand ich geil. Diese Sci-Fi, Blade Runner-eske Szenario, ein bisschen tatsächlich auch so Cyberpunk, Steampunk. Nee, Steampunk nicht, Cyberpunk. Hat mir so von daher gut gefallen. Ich fand die Story an für sich gut. Gute Ansätze, nicht ganz bis zum Ende durcherzählt. Ja, aber wenn, dann Pop Squad tatsächlich.
So, und um das Ganze kurz abzuschließen, wir wissen ja schon, es gab jetzt 8 Folgen und damit wir wahrscheinlich nicht nochmal 2 Jahre warten müssen, hat man gesagt, wir haben aber schon 8 weitere jetzt in Planung, stückeln das einfach ein bisschen besser auf und die kommen jetzt 2022. Meine Frage, nicht brauchen wir eine dritte Staffel, wissen wir ja, dass die kommt, sondern hast du Wünsche?
Habe ich Wünsche? Ich würde mir wünschen, dass es wirklich wieder ein bisschen mehr dorthin geht, nicht unbedingt audiovisuell zu überzeugen, sondern im Zweifel wegen mir das Level zu halten oder im schlimmsten Fall wegen mir auch zu reduzieren. Das haben ja auch andere Sachen gezeigt, Sucker of Souls zum Beispiel oder wegen mir auch Alternate Histories. Das sind eher schwächere Vertreter, klar, aber die bringen die Story halt rüber mit weniger abgefahrener Animation und wirklich ein bisschen wieder mehr Fokus auf die Stories, dass die umfarben, dass sie dich umhauen, dass sie dich zum Nachdenken anregen, dass die eine Story pushen und nicht einfach nur Mittel zum Zweck sind, um coole Settings zu bauen in 3D.
Ja.
So gemein, wie das klingt jetzt, ne? Meckern auf hohem Niveau.
Ich würde mir auch ein bisschen wünschen, ich meine, man hatte jetzt diese Eisfolge in der zweiten Staffel, wo auch wieder so ein bisschen dieser 2D-Zeichenstil mit reinkam, aber wie du gesagt hast, da hat auch mir ein bisschen die Message gefehlt.
Was war denn da die Message zum Geier?
Ja, eben leider keine so richtig, aber wenn wir da auch wieder ein bisschen dieses breitere Spektrum jetzt quasi in die nächsten 8 Folgen reinkriegen, das vielleicht auch vom Stil wir ein bisschen besser breiter aufgebaut werden oder dass sich quasi selbst ein bisschen breit aufstellt, das würde ich mir wünschen. Dass wir vielleicht immer wieder irgendwie einen Comic haben oder wie du gerade gesagt hast, hier Sucker of Souls, sowas in der Richtung. Weil das macht es einfach noch ein bisschen bunter und noch ein bisschen vielfältiger und dadurch attraktiver.
Oder halt hier Good Hunting, besserer Vertreter noch fast, hat mir auch besser gefallen inhaltlich.
Ja, auch ein gutes so Beispiel. 2D aus animiert. Korea sogar ein Beitrag. Ja,
so geil. Genau, das meine ich ja auch. Nicht immer nur alles von Blur Studios oder vom Blow Studio oder wer auch immer, die Vertreter, die viel raushauen, auch hohe Qualität, sondern halt auch kleinere Studios mit kreativen Ideen eine Plattform zu geben. Das ist ja eigentlich, dachte ich, auch ein bisschen Sinn der Sache. Und er sollte halt nicht verloren gehen. Und deswegen hoffe ich, dass es auch mit einer dritten Staffel dann nicht getan ist.
Dann würde mich abschließend noch interessieren, was vielleicht unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörenden insgesamt für Wünsche hätten oder was euch da draußen, wenn ihr uns gerade zuhört, euch am besten gefallen hat. Schreibt uns doch die Top 5 oder einfach euren Lieblingsbeitrag aus diesen bis jetzt bestehenden 26 Filmen gern mal irgendwo hin. Ihr findet uns bei, in den sozialen Medien zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRD Podcast.
Benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Schreibt uns die Top 5 auch gerne verpackt in eine iTunes-Review.
In eine iTunes-Review, ja, schön.
Das heißt, 5 Plätze, 5 Sterne und dann einfach reinschreiben, was euch in welcher Reihenfolge am besten gefallen hat. Und das macht euch glücklich und uns freut das dann natürlich auch ein bisschen.
Immer.
Oder sehr sogar. Sehr sogar.
Ronny vielleicht noch ein bisschen mehr als mich, aber sehr.
Nicht, dass ich mir das dann ausdrucke, an die Wand hänge, ja, aber ich hätte noch ein paar Rahmen über.
So, nachdem wir hier heute wieder ein Special eingeschoben haben, Tabula Rasa gemacht haben, kann ich euch beruhigen. Ich bin mir zu 95% sicher, dass nächste Woche wieder ein Update geben wird.
Da bin ich mal gespannt.
Ja. Von daher, vielen, vielen Dank.
Nächste Woche ausfallen können.
So Top-Platzierungen machen dann doch irgendwie, also ich fand, ich hatte relativ viel Spaß, aber war straffes Tempo auf jeden Fall. Und das waren ja nur nicht mal 10. Waren es ja nicht mal. Stell dir mal vor, es sind 26. Egal. Vielen Dank, Ronny. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Habt euch Notizen gemacht. Ansonsten ist die Beschreibung vom Podcast immer, glaube ich, ganz hilfreich als Reißleine, falls ihr euch komplett verloren vorkommt.
Oder jetzt instantly einfach bei Netflix einloggen und einfach mal alle 26 selbst durchgucken. Ihr macht so oder so, egal, wenn nichts das Verlierer dabei sind, nichts falsch.
D'accord. Das ist ein schönes Wort zum Sonntag. Von daher, bleibt gesund. Bis demnächst.
Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.